zwei hohen zerklüfteten Bergen zusammenbrauten. Die unheilvolle schwarzgraue Wetterfront schien sich unaufhaltsam in ihre Richtung zu wälzen, noch dazu so schnell, als sei sie über die Klippen gestürzt und rolle nun ungebremst genau auf sie zu. »Oha«, sagte sein Schwager, als auch er die Warnzeichen entdeckte. »Los weg hier, da kommt gleich was runter.« »Reh«, hatte Gabe erwidert, während er die Pinne wegdrückte, um eine Wende einzuleiten. »Vergesst die Torpedos, volle Kraft voraus!« »Jawohl, nass werden wir so oder so.« Er meinte den Regen, doch da irrte er. Er holte das Großschott dicht, doch das einzige Segel des Catboots blähte sich schon so heftig im Wind, dass es an den Kanten knatterte und sich stärker spannte, als es verkraften konnte. Sie kamen nicht weit. In starker Seitenlage jagte das Boot hart am Wind, und jedes Tau, jede Taille ächzte und knarrte. Ein beängstigendes, unheilvolles Getöse. In rasender Fahrt, in bedenklich flachem Winkel, hüpften sie über die aufgepeitschten Wellen. Binnen Sekunden brodelte der eben noch spiegelglatte See, und die sommerliche Temperatur war empfindlich gesunken. Über dem bleigrauen Wasser und an den Steilhängen der Berge folgte das Staccato der Donnerschläge auf die zuckenden Blitze. Als kurz darauf der Regen niederprasselte, beschränkte sich ihre Sicht auf nur noch wenige Meter. Er hörte das nervöse Lachen seines Schwagers. Sie wussten beide, dass die Lage ernst war. Doch wie ernst, war nur schwer abzuschätzen. Der Regen stach wie 1000 Nadelstiche auf sie nieder, drang ihnen in die Augen und irritierte sie so sehr, dass keiner von ihnen mit der plötzlichen seitlichen Böe rechnete, die mit 30, 40 Meilen pro Stunde auf sie zujagte. Es fühlte sich an wie ein mächtiger Stoß, vielleicht auch schlimmer, dachte er im Nachhinein, wie ein Schuss aus dem Hinterhalt. Jedenfalls war das kleine Boot in ihren unerfahrenen Händen gegen diese Wucht machtlos. Es blieb nicht einmal Zeit für einen Warnruf. Die Pinne schlug aus, er konnte sie ebenso wenig halten wie die Leine des Großschott. Das Boot schlingerte heftig vom Bug bis zum Heck und schon tauchte das Segel ins Wasser. Kaum ging die erste Welle über das Tuch hinweg, drehte sich der Rumpf in die Höhe. Als richtete sich der See plötzlich senkrecht auf und packte das Boot an der Kehle. Er erinnerte sich genau. Zwei Schreie, als sie beide aus dem Boot ins Wasser geschleudert wurden, dann nur noch gurgelnde Laute. Unmittelbar darauf das wütende Bersten, Kreischen und Heulen, als das Boot kenterte. Er konnte nicht sagen, ob dieses Heulen von ihm oder von dem Scherwind kam, der ihnen zum Verhängnis wurde. Das eisige Wasser war ein Schock. Die Strudel rings um das umgekippte Boot schienen ihn in die Tiefe zu reißen. Zumindest war ihm instinktiv klar, dass er mit aller Kraft schwimmen musste, um nicht unter das Segel zu geraten und zu ertrinken. Als er auftauchte, sah er ringsum nur bleigraues Einerlei, hörte das ohrenbetäubende Brausen des Windes, das Wüten der Wellen gegen den Bootsrumpf. Es dauerte 2 Tage, bis die Taucher die Leiche seines Schwagers fanden. 20 Meter von der Küste entfernt war Teddy ertrunken. »Fast geschafft«, sagten sie. »Aber eben nur fast.« Bei der amtlichen Untersuchung eine Woche später fragten sie Gabe: »Haben Sie das Unwetter nicht kommen sehen? Wieso hatten Sie keine Schwimmwesten an? Hatten Sie getrunken?«
»Nein, ich weiß nicht.« »Ja.«
Letztlich konnte er es seiner Frau nicht verübeln, als sie 5 Monate danach ihren Sohn nahm und ihn verließ. Sie hatte ihren Zwillingsbruder abgöttisch geliebt. Er war nur wenige Sekunden nach ihr auf die Welt gekommen. Hatten sie sich schon in der Kindheit und Jugend unglaublich nahe gestanden, so wuchsen sie als Erwachsene noch enger zusammen. Wie heißt es noch gleich? Zwillinge sind unzertrennlich. Und so kam es nicht wirklich überraschend, als sie eines Morgens ihre Koffer packte und ihm die Visitenkarte des Scheidungsanwalts überreichte. Sie hatten sich nicht einmal gestritten. Seit jenem schicksalhaften Tag hatte er sie kein einziges Mal um Verzeihung gebeten, da er wusste, dass es vergeblich war, sich Hoffnung zu machen. »14 Monate später.
Legen Sie es darauf an, Ihren Job zu verlieren?«
Gabriel Dickinson war ein Mann, den im Grunde nichts mehr mit dem Leben verband. Ein einziger Moment hatte das Gebäude der Normalität zum Einsturz gebracht. Es war schon spät, als er mit einigem Unbehagen dem Polizeichef gegenübersaß. Durchs Fenster blickte er in einen grauen Abendhimmel, während das sterile Neonlicht an der Decke eine keimfreie Atmosphäre verbreitete, die alle anderen anwesenden Personen vor Ansteckung bewahrte. Die Deputy Chief, eine stämmige Frau mit grauen Strähnen im Haar und von beinahe schroffer Strenge, hielt